Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In rund 4 Stunden wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin bekommt. Morgen um ungefähr die gleiche Zeit wird dann der diesjährige Preisträger oder die für Physik und übermorgen Chemie mitgeteilt. Und es folgen dann im Laufe der Woche, in dieser Woche noch Literatur und Frieden und dann drangehängt, der wurde ja auch erst später von jemand anderem gestiftet, der Wirtschaftsnobelpreis am kommenden Montag. All das wird mit großem Aufwand verkündet. Die Uhr läuft schon zurück auf der Seite des Nobelpreiskomitees und man glaubt immer, es seien tatsächlich auch die wichtigsten Preise der Welt. Aber ist das wirklich heute noch so, vor allen Dingen im Bereich der Naturwissenschaften? Darüber wollen wir jetzt reden mit dem Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftspublizisten Ernst-Peter Fischer. Schönen guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen, Herr Hassel.
Mit einem Nobelpreis sollen die Menschen geehrt werden, die der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben, heißt es offiziell in der Satzung. Wird eigentlich dieses Versprechen noch eingelöst?
Ich glaube nicht mehr. Das ist ja das Problem, als Alfred Nobel über seinen Preis nachdachte, da war es spätes 19. Jahrhundert und da dachte er, dass das sozusagen die Physik oder die Chemie oder die Physiologie macht. Und er hatte auch an einzelne Personen gedacht, die das machen. Das ist ja heute, die Forschung hat sich ja weiterentwickelt. Sie hat andere Disziplinen, die mehr sozusagen für die Menschheit tun und es wird in großen Teams gearbeitet und da kann der Nobelpreis überhaupt nicht mehr darauf reagieren, sodass schon oft gesagt worden ist, man müsste mal überlegen, da etwas zu reformieren. Es ist auch schon ein bisschen in den letzten Jahren am Nobelpreis reformiert worden. Die Satzungen stammen ja auch noch aus dem 19. Jahrhundert. Aber das dauert da sehr lange. Das ist natürlich ein etablierter Preis, der die weltweite Aufmerksamkeit auf Stockholm lenkt. Übrigens, das halte ich für den wichtigsten Effekt des Nobelpreises, dass auf diese Weise Stockholm Marketing betreibt. Wann würden Sie denn über Stockholm reden, wenn die nicht den Nobelpreis da vergeben würden? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben auch der schwedische König, der das mit initiiert hat, gewusst. Also das ist ein Punkt, wo dann die Leute hinschauen. Jetzt redet man über Schweden, jetzt redet man über Stockholm. Und insofern muss das sehr bewahrt werden. Und dann muss eine Elite auszeichnen, deshalb nur ein paar. Aber die Forschung hat sich ganz anders entwickelt. Und wenn Sie fragen, welche Disziplinen heute den größten Nutzen für die Menschheit bringen, dann müsste man vielleicht mal in die Klimaforschung gucken, man müsste in die elektrotechnische Forschung gucken, in Evolutionsbiologie schauen. Das wird aber alles dann nicht ausgezeichnet.
Aber sicherlich, dieser Werbeeffekt für Stockholm und für das ganze Land Schweden, der steht ja außer Frage. Das wissen die auch. Das ist auch eine perfekte Maschine, die da schon längst angelaufen ist und ab heute auf Hochtouren läuft. Aber wenn man zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, das sind riesige Teams, wenn man diese 3-Personen-Regel verändern würde, also im Moment ist es so, maximal 3 können den Preis bekommen gemeinsam, nicht noch mehr, dann würde das doch alles auch sehr unübersichtlich werden. Und die Befürworter sagen doch auch, weil es maximal 3 Namen sind, die da genannt werden, ist der Effekt viel größer, als wenn man sagt, wir zeichnen ein ganzes Team aus.
Gut, dann frage ich Sie mal, welche Nobelpreisträger Sie noch kennen der letzten 10 Jahre. Der Effekt ist doch verpufft. Die kennen doch keinen mehr. Sie kennen vielleicht Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, aber das war vor 100 Jahren. Von den letzten 10 Jahren kennen Sie höchstens den Literaturnobelpreisträger und dann auch nur, wenn es einen Skandal darum gegeben hat. Das ist ja ein Problem in unserer Zeit, dass es sehr viele Preise gibt, sehr viele gute Forschung gibt. Und wenn Sie jetzt, und der Gag an der Sache ist, warum wir alle auf den Nobelpreis starren, ist ja nicht, weil die besonderen Leute auszeichnen, sondern weil das ein König ist, der den Preis vergibt. Der König ist das entscheidende Signum. Haben Sie schon mal ein Märchen gehört, das mit dem Satz anfängt, ein Bundespräsident geht mit seiner Tochter in den Wald? Nein, es ist immer ein König. Wir Menschen starren auf den König und ein König überreicht den Preis. Und kurz vor Weihnachten, da wird ein Weihespiel inszeniert. Das ist der Nobelpreis. Und das ist das Schöne daran, wir sollen ihn auch so feiern. Aber die Personen können sie ruhig vermehren, von mir aus. Ich bin auch der Meinung, dass es sehr gute Teams gibt, die so einen Preis verdient hätten, die auch die Aufmerksamkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit verdient hätten, die mit so einem Weihespiel zu Weihnachten einhergeht. Und ich finde, wir sind eben eine Teamgemeinschaft geworden in der Wissenschaft und nicht mehr so einzelne Leute, wo dann so ein Einstein einsam am Schreibtisch sitzt, Brief, Papier vollschreibt und dann die Welt versteht. Das ist heute anders und da könnte man mal drauf reagieren.
Aber wenn Sie jetzt, wie ich gerne zugebe, zu Recht sagen, dass kein Mensch mehr weiß, wer so in den letzten Jahren Nobelpreis für Physik, Chemie oder Physiologie, Medizin bekommen hat, dann muss ich aber anmerken, dass das meines Erachtens doch für andere wichtige Wissenschaftspreise, vielleicht sogar für den einen, den viele für wichtiger halten, ich meine die Fields-Medaille, auch gilt. Fields-Medaille ist wirklich wichtig in der Wissenschaftscommunity, aber glauben Sie, irgendein Nichtwissenschaftler könnte uns jetzt spontan irgendeinen nennen, der die Medaille mal bekommen hat?
Höchstens den, denjenigen, der sich jetzt in Frankreich um irgendeinen Senatssitz bewirbt. Ich habe den Namen aber auch vergessen. Das ist genau der Punkt, an dem wir sind. Wenn der Nobelpreis Nutzen bringen soll, und das soll er ja auch, dann sollte er auch dadurch Nutzen bringen, dass er uns die Menschen vorstellt, die die Wissenschaft machen, und dass diese Aufgabe erfüllt er im Augenblick überhaupt nicht. Und man kann jetzt überlegen, wie man das besser machen kann. Also so ganz genau wüsste ich das auch nicht. Ich würde nur denken, dass wir im Augenblick größere Sorgen haben als einen Physik-Nobelpreis zu finden, sondern wir sollten jemanden haben, der Atmosphäre besser versteht, der den Klimawandel besser versteht, der auch weiß, was bei Computern an Software entwickelt wird. Das sind doch Leute, die etwas für die Menschheit tun. Und ich bin auch der Meinung, was der Nobel natürlich überhaupt nicht auf seinem Radarschirm hatte, heute ist Forschung sehr viel interdisziplinärer. Man sollte mal ein interdisziplinäres Team auszeichnen und von mir aus auch jemanden, der von einer ethischen Warte aus eine sinnvolle Vorschläge für die Wissenschaft macht. Ich meine jetzt nicht einen Ethiker, der Wissenschaft etwas verbieten will, sondern einen Ethiker, der Vorschläge hat, wie die Wissenschaft vorangehen soll, damit sie das tut, was Nobel wollte, nämlich den Nutzen für die Menschheit erhöhen.
Aber mal ganz konkret zum Schluss, Sie haben ja selber schon zugegeben, ja, so ganz, Sie könnten jetzt nicht schnell eine neue Satzung schreiben für den Nobelpreis, aber zwei Möglichkeiten.
Das geht sowieso nicht. Als Nobel starb, gab es keine Satzung, da gab es nur sein Testament, so eine Abschnitt.
Also, glaube ich, wenn Sie jetzt als...
Wir haben 5 Jahre gebraucht, um die Satzung aufzustellen. Es mussten natürlich auch alle Familienmitglieder beruhigt werden, dass sie nichts kriegen. Da musste sich der König entsetzen. Dann wurde mühevoll eine Satzung erarbeitet. Die hat mit Alfred Nobel nichts zu tun. Alfred Nobel hat nur das Geld gegeben. Man kann diese Satzung ändern. Man hat sie auch schon geändert. Und wenn man will, könnte eine Initiative gestartet werden, um die Satzung zu ändern. Aber das brauchen die deshalb nicht. Das habe ich Ihnen gesagt, weil der Hauptzweck des Nobelpreises erfüllt wird. Wir alle reden über Stockholm und den Nobelpreis.
Aber trotzdem will ich noch 30 Sekunden länger darüber reden. Wenn Sie das jetzt aber einfach höchstpersönlich ändern könnten, was fänden Sie denn besser, zu sagen, wir machen jetzt mehr als diese 3 naturwissenschaftlichen Kategorien? Wir machen auch Softwareentwicklung, Klimaforschung oder wie auch immer wir es nennen. Oder würden Sie sinnvollerweise vorschlagen, wir lassen das mit der Kategorisierung und vergeben einfach einen Nobelpreis für Wissenschaft?
Das wäre eine gute Idee. Also ich bin ja der Meinung, man kann ja auch von Hollywood was lernen. Die geben ja so einen Preis für das Lebenswerk. Der Nobel sollte noch eine zusätzliche Kategorie bekommen, nämlich den Preis für ein Lebenswerk. Wo einer, der jetzt sagen wir 70 oder 80 ist, souverän über Wissenschaft nachgedacht hat, überlegt hat, wie sie der Menschheit helfen kann, überlegt hat, dass sie keinen Schaden anrichtet. Es gibt große Persönlichkeiten, die nennt man manchmal Wissenschaftsphilosophen oder Wissenschaftstheoretiker, die eine große Einsicht in die Bedeutung und den Nutzen von Wissenschaft haben, aber die kommen in der Preiskategorienlehre nicht vor, und das wären sozusagen so die Elder Statesmen, also sozusagen der souveräne, verdienstvolle Wissenschaftler, der jetzt auf sein Lebenswerk blicken kann und der dann auch der Menschheit was zu sagen hat, der nicht aus der Hektik des Alltags rauskommt, sondern souverän das ganze Feld überblickt und in aller Ruhe zu uns sprechen und uns sozusagen über die Bedeutung der Wissenschaft informieren kann.
Vorschläge zur Zukunft der Nobelpreise, vor allem der naturwissenschaftlichen, vom Wissenschaftspublizisten und Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kassel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.